Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler. Wir sprechen heute über Eis. Das ist ja schon mal was Gutes. Ich finde es zumindest gut. Über eine Kugel Eis. Ich glaube, Jürgen Trittin war es. Der hat gesagt, die Energiewende kostet dem Bürger nur so viel wie eine Kugel Eis. Darüber wollen wir heute sprechen. Unser Motto lautet, oder unser Thema lautet, Energiewende XXL, wer bezahlt die Rechnung? Na gut, eine Kugel Eis, 1,10 Euro können wir uns leisten. Ich begrüße recht herzlich Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Professor Leukefeld.
Einen schönen guten Tag aus Freiberg.
1,50 Euro ungefähr mittlerweile, auch teuer, aber kann man sich leisten, glaube ich. Kugel Eis bei uns, weiße Schokolade, das ist immer so mein Favorit, kann man sich hier bei uns leisten. Was kostet eine Kugel Eis in Freiberg?
Also wenn man bei einem guten Italiener ist und ein schönes Schoko-Kugel-Eis holt, kostet das schon 2 Euro bei uns in Freiburg.
2 Euro? Ja. Mensch. Ja, müssen wir vielleicht nach Niesky raus umziehen. Und aber 2 Euro ist ein gutes Stück. Aber alles, wir sagen das mit dem Augenzwinkern, ne? Alles ja Preise, die man zahlen könnte. Es geht um dieses berühmte Zitat. Ich glaube, wie gesagt, das war Jürgen Trittin, ehemaliger Umweltminister. Und da ging es um eine Art Versprechen. Und ich glaube, mit dem Stand heute, wir nehmen diesen Podcast im Oktober 2025 auf, kann man sagen, das wird doch eine ganze Ecke teurer. Ist das eine Fehleinschätzung gewesen, Herr Professor Leukefeld? Irreführung, um mal was Böses zu unterstellen? Framing? Was ist das denn?
Ja, ist schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie er auf diese Berechnung gekommen ist. Das hat er sicherlich hochgerechnet, eine Kugel Eis mal 80 Millionen Einwohner in Deutschland. Ich würde eher sagen, ich würde es mal als naiv einordnen. Und Naivität hängt natürlich immer mit Ideologie zusammen, ne? Also wenn man sehr ideologisch in eine Richtung geht und weniger wissenschaftlich fundiert oder ökonomisch fundiert, dann kommen eben solche Aussagen. Und es gab ja noch mehr Aussagen, die Sonne schickt keine Rechnung, alles solche Sachen, ne? Ich habe immer gesagt, naja, die schickt vorher die Rechnung, ne? Man muss ja erstmal so eine Solaranlage kaufen und bauen. Das sind also alles so lockere Sprüche, die Menschen auch satt haben. Und jetzt mit den Zahlen, die auf dem Tisch liegen, die neuesten Schätzungen gehen ja von 5 Billionen Euro aus, die es braucht, um die Energiewende umzusetzen. Und wenn man sich ein bisschen umschaut in Deutschland, Berliner Flughafen, Stuttgart 21, ist eigentlich klar, das wird nicht bei den 5 Billionen bleiben, sondern sicherlich eher doppelt so viel kosten. Nur ein Segment. Ne? Wir haben ja dann noch, wenn wir in die Klimaneutralität wollen, bis 2045 den Bereich Landwirtschaft, wir haben den Bereich Militär, wir haben den Bereich Bauen von Gebäuden, also Beton zu ersetzen und so weiter. Also wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Bereiche, die dann auch noch CO2-neutral gemacht werden müssen. Und wenn man das mal so hochrechnet, dann reden wir sicherlich über Zahlen, die zwischen 10 und 30 Billionen Euro liegen bis 2045 und das Geld ist einfach definitiv nicht da. Es ist auf jeden Fall viel mehr als die Kugel Eis, die damals versprochen wurde. Und was mich noch ein bisschen mehr besorgt hat, ist, dass man nicht mal weiß, wie viel die Energiewende bis jetzt gekostet hat. Also es hat keiner Zahlen. Und stellen Sie sich mal vor, Herr Lapan, Sie und ich, wir führen beide ein Unternehmen. Und wir wüssten beide nicht, was wir dieses Jahr oder in den letzten 3 Jahren für Ausgaben hatten. Na, also die BWA, die man eigentlich, sagen wir, wenigstens einmal im Monat sich anschauen sollte, mit Ausgaben, Löhnen, Einnahmen, ne, Steuern und was alles dazugehört. Also es gibt keine Zahlen, was die Energiewende bis jetzt gekostet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Also es ist wirklich schockierend. Und jetzt mit den 5 Billionen, das ist, glaube ich, eher mal so eine Zahl, die man so hingeschmissen hat, die ist nicht belastbar, das wird wesentlich mehr werden.
Das sind ja Zahlen, die sind ja kaum zu greifen, von 80 Millionen zu 15 Billionen, wie viel das dann letzten Endes auch werden. Ich versuche mal, Herr Trittin ein bisschen in Schutz zu nehmen und stelle da mal die Frage oder den Vergleich. Bill Gates hat, glaube ich, mal gesagt, dass kein Mensch mehr als 640 Kilobyte Speicherplatz braucht. Ich glaube, wir haben nach 3 Sekunden Aufnahme mehr benötigt schon, als er prognostiziert hat. Das heißt, dieses Thema Zinseszinseffekt beziehungsweise exponentielles Wachsen kriegen wir Menschen ja nicht so richtig rein in den Kopf. Kann das auch einfach da ein Rechenfehler sein? Das hört sich jetzt lapidar an, aber das ist natürlich auch eine komplizierte Rechnung.
Naja, ich würde eher, ich bleibe mal bei meinem naiven Vorwurf, weil so ein Minister hat ja ganze Abteilungen und der hat Möglichkeiten, Forschungsinstitute zu beauftragen, Studien zu erstellen. Ne? So sollte ja jemand in der Politik agieren und aufgrund der Studien dann werden Ziele festgelegt, werden Entscheidungen getroffen, Budgets verteilt und sowas hat er anscheinend alles nicht gemacht. Also die Zahl kann er nur aus dem Hut gezaubert haben, wie so ein Zauberer, ne? Wenn man den Hut aufdeckt und das Häschen sitzt drunter, da war halt die Kugel Eis drunter. Aber das ist garantiert nicht abgesichert gewesen, weil Wissenschaftsinstitute beherrschen die Zins- und Zinsrechnung und die hätten auch hochrechnen können, was kostet uns denn die Energiewende.
Wie ist denn der Status quo in den Haushalten in Deutschland, wenn wir über Energiebelastung sprechen? Was hören Sie da am Markt? Was sagen die Leute? Geht's noch gerade? Sind wir an der Grenze oder sind wir drüber?
Also ich glaube erstmal, dass viele Menschen wirklich bereit sind, auch persönlich zu investieren in die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, also die Umwelt zu verbessern, Gewässer sauber zu halten, die Luft sauber zu halten, CO2 zu verringern. Ich glaube, das ist, da kenne ich persönlich niemanden, der sagt, ich bin da völlig dagegen. Ne? Jetzt ist aber die Frage, wenn man die neuesten Zahlen sieht, also mit den 5 Billionen Kostenschätzung kamen auch die neuesten Zahlen, wie viele Menschen eben Probleme haben, ihre Energierechnung zu bezahlen. Das sind 4,2 Millionen Menschen in Deutschland haben große Probleme, ihre Strom- und Gasrechnung noch bezahlen zu können. Und letztes Jahr sind sogar knapp 170.000 Haushalte vom Stromnetz abgeklemmt worden, weil sie ihre Stromrechnung eben über lange Zeit nicht bezahlt haben. Also die Energieversorger haben da auch keine Lust, den Menschen den Strom abzustellen. Das ist ja wirklich schon fast eine asoziale Handlung. Weil stellen Sie sich mal vor, ohne Strom, ne? Kühlschrank, Kochen, Kommunikation, Licht. Also ehe ein Stromversorger den Strom abstellt, da lassen die sich wirklich Zeit, Mahnungen und ziehen das in die Länge. Ich habe ja viel mit Energieversorgern zu tun. Das muss man sich mal überlegen. In Deutschland, eines der wohlhabendsten Länder in Europa, hat man 170.000 Haushalten den Strom abgeklemmt, weil sie ihn nicht mehr bezahlen konnten letztes Jahr. Und wir lagen ja letztes Jahr mit den 40, 41 Cent pro Kilowattstunde in Europa absolut im Spitzenbereich, ganz weit oben. Und die Frage ist, wenn jetzt noch ein bisschen mehr obendrauf kommt, und das kommt obendrauf, weil diese 5 Billionen zahlt ja nicht der Staat allein, sondern das holt er sich von den Bürgern natürlich wieder zu einem großen Teil, ist damit zu rechnen, dass Energiepreise noch mehr steigen werden. Man sieht es bei der Fernwärme extrem, man sieht es beim Strom und so weiter. Das heißt, obwohl Sonnenenergie sehr billig geworden ist, ne, 5 bis 8 Cent jetzt im Einfamilienhaus in der Erzeugung, sind die Rechnungen eben sehr, sehr hoch. Und meine Befürchtung ist, wenn die Preise jetzt noch ein bisschen steigen und diese Energiearmut, da gibt es ja schon ein eigenes Wort dafür, sich immer mehr verbreitet, wird der Rückhalt in der Bevölkerung komplett wegbrechen. Und das ist, glaube ich, der größte Schaden an der aktuellen Entwicklung, weil dann im Nachhinein Menschen wieder zu begeistern, doch wieder Geld zu investieren, um in die Energiewende hineinzugehen, wird sehr schwierig, weil der Vertrauensverlust einfach sehr, sehr groß ist.
Jetzt sprechen Sie davon, dass wir eine Zahl vor uns schweben haben, 5, 10, wie viel Billionen es auch immer werden, und wir haben es nicht. So ehrlich muss man sein, wir haben es nicht. Ja. Und ich möchte das jetzt mal in ein für mich greifbares Beispiel übertragen. Sie schlagen mir vor, dass wir gemeinsam in den Urlaub fliegen. In 6 Monaten. Und der kostet 5.000 Euro. Mhm. Und ich gucke aufs Konto und da sind 80. Irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, spätestens am Flughafen, wo ich sage, Herr Professor Leugefeld, Sie müssen leider alleine. Sie müssen leider alleine fliegen. Es geht einfach nicht. Wo sind wir denn in diesem Zeitstrahl gerade? Aktuell scheint es ja, wenn ich das richtig interpretiere, läuft alles. Wir fliegen mit und das kriegen wir schon hin und 2045 und passt alles, kriegen wir. Wann kommt denn der Knall, wo der Anruf kommt, es geht nicht, wir können nicht mit?
Ja, es ist eben eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Politik sich vorgenommen hat und der Basis. Ne? Also ich habe ja viel mit Energieversorgern zu tun, mit Bankern. Alle an der Basis sagen, dieses Geld ist nicht da. Aber es kommt eben, die Botschaft kommt oben nicht an. Ne? Also es gibt da wie so eine Trennscheibe, wo praktisch die Informationen nicht gehört werden wollen oder stecken bleiben, keine Ahnung. Wann kommt der Knall? Ich kann es nicht sagen. Also finanziell muss man wirklich Banker sein und Ökonom. Da geht es ja dann um Schulden. Machen wir das über Schulden oder erhöhen wir die Steuern? Nehmen wir Zwangshypotheken von allen, die eben Immobilien haben? Ist ja ein breites Spektrum, um sozusagen Geld einzutreiben. Ich denke allerdings, diese Gelder sind eben nur stemmbar, wenn wir eine absolut sehr gut florierende Wirtschaft hätten. Und da die Wirtschaft aber auf dem absteigenden Ast ist, werden uns die Einnahmen einfach schlichtweg fehlen, um solche Größenordnungen zu stemmen. Ich befürchte, dass vorher eher technische Probleme diesen Aufwachprozess beschleunigen werden. Weil wenn man sich mal anschaut, wir haben die Atomkraftwerke abgeschalten, wir wollen jetzt in den nächsten Jahren alle Kohlekraftwerke noch abschalten, dann haben wir eigentlich keine Kraftwerke mehr, die eine Grundlast absichern können. Und haben jede Menge fluktuierende erneuerbare Energie. Wir haben es ja dieses Jahr gesehen, es ist sehr viel zugebaut worden an Sonne und Wind, aber der Anteil erneuerbarer Energien beim Strom ist nicht gestiegen. Na, also es gibt da so viel irre Gegenbewegungen und Gegenagierungen. Das heißt, ich denke eher, dass wir in große technische Probleme kommen, weil die Nachbarländer eben nicht mehr bereit sind, uns im Winter bei Wind- und Sonnenflaute den Strom zu liefern. Die haben selber große Probleme. Ne? Also wir verlassen uns eigentlich komplett auf diese Lieferung aus dem Ausland. Das wird man auch nicht mit Batteriespeichern ausgleichen können, weil wir über Größenordnungen reden, die einfach gigantisch sind. Und da müsste man ja auch umweltmäßig mal drauf schauen und sagen, ne? Graue Energieherstellung, wie lange hält das, wie wird es entsorgt? Also ich denke, es wird eher zu Stromausfällen kommen. Erstmal Brownouts, also lokaler Natur. Und so ein Gradmesser sind ja diese Eingriffe der Energieversorger. Also wenn die so einen Notfalleingriff machen müssen, müssen die heftig gegensteuern, um einen Stromausfall zu verhindern. Und mal so ein paar Zahlen dazu. Also in den 2000er Jahren hatten wir noch 3 bis 6 Notfalleingriffe ins deutsche Stromnetz pro Jahr. Letztes Jahr hatten wir allein 15.000 Notfalleingriffe. Das heißt, man sieht schon, es wird eng. Und wenn man jetzt nicht, darüber werden wir ja noch reden, was könnte denn eine gute Idee sein, das besser zu machen, massiv gegensteuert, wird also die Versorgungssicherheit in Gefahr sein. Das wird der erste Schritt sein. Und ich glaube, über solche Zwischenfälle dann kann man auch dann sagen, okay, wir müssen jetzt andere Maßnahmen ergreifen. Wir müssen vielleicht Ziele korrigieren. Wir kennen ja alle das Pareto-Prinzip, 80-20. Ne? Die letzten 20% sind so teuer wie die ersten 80%. Warum nehmen wir uns erstmal nicht vor, 80% CO2 zu reduzieren? Das wäre schon eine riesen Aufgabe. Denn ansonsten, wenn man dieses Geld nimmt, wirklich in die Hand nimmt über Schulden, geht es am Ende nur über Verarmung. Ne? Dann haben wir vielleicht 2045 die Klimaziele erreicht, sind arm. Und wenn dann große Staaten wie Amerika, Indien, China bei diesen ganzen CO2-Reduzierungen eben nicht so mitmachen, wie wir es ja jetzt auch sehen, dann ändert sich das Klima trotzdem weiter. Ne? Wir sind arm, unsere Industrie ist weg, die wird weggehen bei diesen Energiepreisen. Das heißt, es ist null. Dieser Weg hat null Perspektive.
Oh, das hört sich gar nicht so gut an. Heißt, ich glaube, wichtig ist immer dann den Blick auch mal über den Tellerrand hinauszuwerfen. In Europa heißt das, über die Landesgrenzen hinauszuwerfen. In der Hoffnung, das ist so ein bisschen mein Gedanke, wie soll ich sagen, die zweite Maus kriegt den Käse. Ne? Also jemand anderen vielleicht auch mal vorher das Ganze durchlaufen zu lassen, um daraus auch zu lernen. Wie sieht denn da, sagen wir mal, der Rest von Europa oder in der Welt aus? An welchem Punkt sind andere? Wieso müssen wir da die Ersten sein, die da eventuell in so eine Falle reintappen? Wie machen das andere Länder?
Naja, da muss man erstmal Deutschland so ein bisschen einordnen. Man hat ja immer das Gefühl, wir sind Weltmeister bei den erneuerbaren Energien. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Man muss wissen, der Energieverbrauch Deutschland teilt sich eben auf in drei große Kuchenstücken. Ungefähr ein Viertel ist Strom, ein Viertel ist Mobilität und die Hälfte, also 50%, ist Wärme. Und wir haben jetzt bei dem kleinen Kuchenanteil Strom ungefähr 55-60% Anteil erneuerbarer Energie, also relativ viel. Im Dreiviertel des Kuchens, also bei der Mobilität und bei der Wärme, ist fast nichts passiert. Das heißt, Deutschland liegt am gesamten Energieverbrauch für alle Sektoren von 22%. So, da muss man wissen, das ist noch nicht mal der EU-Durchschnitt. Also der EU-Durchschnitt liegt höher beim Anteil erneuerbarer Energie als der in Deutschland. Und da gibt es viele Länder, Rumänien und so weiter, die liegen weit vor uns. Das muss man sich mal überlegen. Das ist die Ist-Stand-Analyse. Also wir haben wahrscheinlich schon ein paar Billionen ausgegeben und müssen noch 5 Billionen ausgeben und sind aktuell bei 22%. Das ist unvorstellbar. So, und jetzt zu der Frage, wie sieht man das im Ausland? Also ich bin ja sehr viel unterwegs im Ausland. Ich halte ja auch Vorträge auf Konferenzen in Taiwan, in Israel, also in ganz verschiedenen Ländern der Welt. Und egal, wo ich bin, im Ausland sieht man Deutschland immer als abschreckendes Beispiel. Also die Pausendiskussion, auch in den Vorträgen von anderen, kommt immer wieder der Satz, macht das ja nicht so wie in Deutschland. Ein finanzielles Fiasko, also so viel Geld praktisch auszugeben für so wenig erneuerbare Energie, ne, 22%. Und Deutschland ist also nicht das Beispiel, wo man sagt, wir gehen voran, es rechnet sich nicht, aber wir gehen voran und das bringt Arbeitsplätze und das strahlt ins Ausland, dass andere das nachmachen. Also das ist auf keinen Fall, wird das so gesehen im Ausland. Alle sagen, macht das ja nicht so wie Deutschland. Ja. Wird wirklich als abschreckendes Beispiel genannt. Und die ganzen ökonomischen Zahlen belegen das ja. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie wir dastehen vom Wirtschaftswachstum, wie viel Geld jetzt abfließt von Menschen, die da kein Vertrauen mehr haben, wie viele Fachkräfte jedes Jahr weggehen. Also das ist für andere Länder kein Vorbild. Ne? Und ich habe auch Schwierigkeiten, dann immer das noch zu verteidigen. Ich bin ja für die erneuerbaren Energien, weil die Gegenargumente von meinen internationalen Kollegen, ja, die wiegen natürlich schwer. Das ist so.
Herr Professor Leukefeld, mir kommt jetzt die Frage so ein bisschen hoch. Wer trägt denn die Hauptlast überhaupt? Sind das wir? Ist das also die Haushalte? Ist das die Industrie? Ne? Also was wir eigentlich auch fördern müssen? Oder ist es der Staat? Weil, wenn ich mir jetzt die drei nebeneinander vorstelle, so richtig traue ich es irgendwie keinem zu und allen zusammen, weiß ich auch nicht. Wer zahlt das denn? Wer zahlt die Zeche?
Naja, also der Staat zahlt es ja am Ende nicht, weil der Staat nimmt ja Steuern ein. Das heißt, das ist Geld von uns. Ne? Oder er nimmt Schulden auf, die dann die nächsten Generationen abzahlen müssen. Das werden natürlich die Menschen sein, die Haushalte und die Industrie wird es sein. Ne? Die zahlen die Zeche. Und man hat ja bei der Studie jetzt mit den 5 Billionen auch schon politisch mehrfach angekündigt, man müsse die Menschen, die Haushalte begeistern, damit auch privates Kapital da reinfließt. Und solche Vorankündigungen, da wäre ich immer sehr hellhörig. Ne? Das ist völlig klar, dass man die Menschen, die Haushalte massiv beteiligen wird an diesen Kosten. Und dann, wenn man, also ich komme ja auch aus der Trendforschung, wenn man sich so Wahrscheinlichkeitslinien anschaut, und das passiert ja jetzt gerade, die Industrie, wenn dort die Preise immer weiter steigen, sind die nicht mehr wettbewerbsfähig. Ne? Also man hat ja jetzt gesehen, China hat mit Russland Energieverträge über 30 Jahre abgeschlossen. Die wollen riesige Pipelines bauen, zu billigsten Preisen russische Energie zu kriegen. Europa, Frau von der Leyen, hat mit Herrn Trump Verträge abgeschlossen, wo wir fast das Dreifache zahlen als bisher für Energie. Und da kann man sich ausrechnen, was das für die Wettbewerbsfähigkeit bedeutet in Zukunft. Mal jetzt alles Moralische immer weglassen. Ne? Nur einfach sagen, wo geht die Reise hin? Ist klar, die Industrie wird sich das nur eine begrenzte Zeit anschauen. Also es gehen ja reihenweise Firmen weg, also die nicht in Insolvenz gehen. Das heißt, bei der Industrie kann man es dann irgendwann nicht mehr holen, das Geld. Und dann bleibt ja nur der Bürger übrig. Und dann gibt es natürlich eine breite Palette an Energiesteuern, an CO2-Steuern. Also allein, was jetzt in Zukunft an CO2-Steuern aufgerufen wird, wo ich sehr dafür bin, wenn man die Gelder zweckgebunden einsetzt. Meine Befürchtung ist nur, dass man aufgrund der Haushaltsnot sich dann doch auch an diesen Geldern vergreift und die am Ende gar nicht in die Umwelt investiert werden. Das ist eigentlich das Schwierige, wo ja auch die Menschen immer mehr das Vertrauen verlieren. Aber ich glaube, am Ende, wenn die Industrie zu sehr belastet wird und weggeht oder pleite geht und die Fachkräfte auch weggehen, dann bleibt nur noch der Bürger übrig. Und irgendwann ist auch der Bürger nicht mehr in der Lage. Also wenn wir jetzt letztes Jahr von 170.000 Abschaltungen reden und 4,2 Millionen, die große Probleme haben, ihre Energierechnungen zu zahlen, kann man sich vorstellen, wenn die Preise jetzt weiter steigen, wo das hingeht. Also die Zeche wird am Ende der Bürger bezahlen.
Was mir immer noch so ein bisschen fehlt, aber da bin ich wahrscheinlich auch viel zu ungebildet für, ist der, wie soll ich sagen, das Positive, wenn wir das Ziel erreichen. Also es gibt natürlich das hehre Ziel und das kann man, glaube ich, nicht negieren, zu sagen, wir haben nur diese eine Erde und wir müssen was Gutes tun und müssen versuchen, die so gut es geht zu beschützen. Und wir stecken uns ein ambitioniertes Ziel. Und wenn wir das schaffen, dann ist es gut. Aber ich meine, wir wissen alle, dass wir 2%, glaube ich, ausmachen weltweit. Ne? Und dass dann nur ein kleiner Anteil ist. Aber irgendeiner muss den ersten Schritt machen. Das Argument verstehe ich auch. Aber die Frage ist, sie sagen, klar, das geht nur über Verarmung, das ist der einzige Weg. Das ist natürlich ein sehr hoher Preis, den man bezahlt für eine Vorbildrolle in Anführungszeichen. Aber was ist denn so die Aussage an die Wirtschaft, wenn wir das erreichen bis 2045? Gibt es da irgendwas, was man der Wirtschaft sagt, wenn wir das erreichen, dann wird es die und die positiven Effekte haben? Da muss doch irgendwas geben.
Also ich kenne keine Vorhersagen, was es dann für Effekte geben soll. Am Ende kann man sich ja nur die Wirtschaftsdaten anschauen. Und Sie und ich, wir können uns nur das leisten, was auf unserem Konto an Geld liegt. Ne? Siehe die Reise, die wir beide machen. Und ich weiß es nicht, wie die Politik agiert. Ne? Wenn man die Schulden hochtreibt, nimmt man ja auch den kommenden Generationen die Zukunft. Also entweder durch die Umwelt oder durch die Zins- und Zinseszinszahlung. So oder so nimmt man den jungen Generationen nach uns dann die Zukunft. Und ich glaube, es wäre eben Zeit, wieder mal so einen Realitätscheck zu machen und zu sagen, lasst uns doch die Ziele anpassen. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ist, was passiert, wenn Deutschland bei Null ist, CO2 2045, und die großen Länder machen alle nicht mit, dann ändert sich am Klima gar nichts. Der Realität muss man einfach ins Auge schauen, dass man die Ziele anpasst und dass man vor allen Dingen auch in die Anpassungsstrategien geht. Darüber haben wir im Podcast ja schon oft gesprochen. Das ist der große Unterschied der anderen Länder. Also USA, China, Indien, die machen beides. Die gehen sehr stark in Erneuerbare rein, aber bauen den fossilen Strang auf, weil sie sagen, wir wollen einfach doppelte Sicherheit haben. Und die gehen mit den Geldern vor allen Dingen in Anpassungsstrategien hinein, denn den Gedanken, den Sie gesagt haben, wir sind bei Null, verarmen, weil die anderen eben nicht mitmachen und das Klima verschlechtert sich weiterhin. Also wenn wir wissen, wir müssen die Häuser nicht mehr heizen, sondern in Zukunft kühlen. Ne? Und was wir machen ist, wir reden über Ausbau von Fernwärmenetzen. Wir wollen Wasserstoffnetze aufbauen, teuerste Heizungen, Wärmepumpen im Neubau. Und das wird alles in Zukunft gar nicht mehr gebraucht. Das ist relativ klar aus der Zukunftsforschung, ne? Weil es eben eher ums Kühlen geht und nicht mehr ums Heizen. Also wenn wir dort nicht umsteuern, sozusagen auch in die Anpassungsstrategien oder die Landwirtschaft vorzubereiten, andere Pflanzen eben jetzt auszuprobieren, die mit langen, trockenen Sommern klarkommen. In Asien und in anderen Kontinenten der Welt geht's ja auch, ne? Dann haben wir einfach ein doppeltes Problem, ne? Und die anderen Länder machen es eben anders, die fahren mehrgleisig. Und ich glaube, wir hatten es auch im Podcast schon mal erwähnt, das Klimaproblem ist einfach nur international koordiniert lösbar. Einzelne Alleingänge bringen überhaupt nichts, ne? Eher abschreckende Wirkung. Das heißt, wir müssen das international koordinieren, dass alle mitmachen und vielleicht nicht sagen 2045 auf Null, sondern dass, wenn alle mitmachen, wir eben das um 70% erstmal reduzieren oder 60%. Also erstmal eine Größenordnung, die wirklich realistisch und stemmbar ist. Ich glaube, dann würden auch mehr mitmachen. Und wir müssen eben auch als Deutschland beweisen, dass der der Pfad der erneuerbaren Energie zu wirtschaftlichem Erfolg führt. Ich glaube, das ist, und den Beweis treten wir eben gerade nicht an. Ne? Das ist das Problem.
Es fließen ja auch Milliarden in Subventionen, in Umlagen, in Förderprogramme. Wäre es nicht klüger, das ist eine These, das auch ein bisschen mehr in Innovation zu investieren? Also zu sagen, wir brauchen einfach bessere Lösungen, um vielleicht auch das Ziel oder so nah wie möglich zu kommen?
Das würde voraussetzen, dass wir uns von Ideologie verabschieden. Das sehe ich im Moment nicht. Also verabschieden von Ideologie würde heißen, wir stecken Ziele, gehen das technologieoffen an und dann können im Markt, in der freien Marktwirtschaft, verschiedene technologische Ansätze miteinander in Konkurrenz treten. Und dann setzt sich am Ende die wirtschaftlichste Lösung durch. Das wäre eigentlich so der Ansatz, der aus der Marktwirtschaft heraus sinnvoll wäre. Und von dem Ansatz hat man sich verabschiedet. Also man schreibt eben politisch vor, was für die Zukunft gut sei. Also sagen wir Fernwärme. Was jetzt schon die teuerste Energie zum Heizen ist, die man sich vorstellen kann. Und wenn wir die dann noch auf grüne Energie umstellen, wird sie noch wesentlich teurer. Oder das Beispiel Wärmepumpen. Diese starke Förderung von Wärmepumpen und in den ganzen Gesetzen, Gebäudeenergiegesetz, tatsächlich eben andere Technologien zu benachteiligen. Ich sage nochmal Infrarotheizung. Da müssen Sie im Neubau eine KfW-40-Hülle umsetzen, wenn Sie eine Wärmepumpe reinsetzen, nur eine KfW-55-Hülle. Ne? Das ist nur mal ein Beispiel. Also es gibt an vielen Stellen Gesetzgebung, Förderprogramm, gibt es Benachteiligungen für verschiedene Technologien, die eigentlich wirtschaftlicher die ganze Sache darstellen. Also wir müssten wieder zurück, Planwirtschaft, die wir jetzt haben, hin zu einer Marktwirtschaft, freier Wettbewerb der Ideen, künstliche Intelligenz rein. Und die Probleme, die wir lösen müssen, die sind ja allen bewusst. Wir müssen also erstmal das Netz ausbauen. Das hat man verpasst in den letzten Jahrzehnten. Der Netzausbau sehr teuer ist, weil sie dann mit 300 Bürgerinitiativen an jeder Ecke zu kämpfen haben. Also das sind alles so Dinge, die eben keine Wählerstimmen bringen. Deswegen hat man gesagt, ach, wir lassen den ersten Schritt weg, gehen den zweiten Schritt, wir bauen einfach massiv Sonne und Wind zu und machen an den Netzen nur das Nötigste. Ne? Das heißt, man weiß eigentlich, wie der Weg sein würde. Man müsste jetzt erstmal so ein Reset machen, wirklich einen Realitätscheck machen und sagen, jetzt erstmal Netze ausbauen, Speicherkapazitäten schaffen und künstliche Intelligenz in die Netze reinbringen, ne, damit dieser Ausgleich funktioniert. Und wir brauchen natürlich noch ein paar Kraftwerke für die Übergangszeit. Also die Kraftwerke alle abzuschalten. Ich bin da sehr dafür, dass die Kohle und so weiter vom Netz geht. Aber solange wir noch nicht die Lösung haben, die eine dauerhafte Grundlast absichert, können wir doch nicht die Kraftwerke alle abschalten. Also an der Basis bei den Energieversorgern schütteln da alle mit dem Kopf. Ne? Und der Plan ist eigentlich klar. Man müsste eine Analyse machen, Ist-Stand, sofort alle Fördersachen erstmal auf Eis legen, sagen so, wo können wir mit einem Euro die größte Wirkung erzeugen, was CO2-Einsparung betrifft. Ne? Und wir wissen ja, dass eine Tonne CO2 in Deutschland einzusparen viel, viel teurer ist, als wenn man das zum Beispiel in Entwicklungsländern macht. Ne? Also dann kommen halt ganz andere Ideen. Und um das nochmal abzuschließen, also Subventionen, die können sinnvoll sein, um eine Sache anzuschieben, aber man muss eigentlich sofort schon den Ausstieg mit bekannt geben und das runterfahren, ne, damit eben der Wettbewerb der Ideen auch laufen kann. Das schöne Beispiel sind die Wärmepumpen. Die hat man jetzt also extrem lange gefördert, weil sie eben auch Ladenhüter sind und schlecht laufen und schlecht verkauft werden. Nur durch Zwang und Druck und diese Gesetzgebung, dass man eigentlich kaum eine andere Wahl hat, läuft der Markt überhaupt noch. Und das führt unterm Strich dazu, dass in Deutschland die Wärmepumpen fast doppelt so teuer sind wie in allen europäischen Ländern ringsherum. Na, das sind dann eben diese Effekte. Und wenn man jetzt schon wieder ankündigt, man will ab nächstes Jahr wieder Elektroautos fördern, ahne ich schon wieder, dass sich dort wieder ähnliche Dinge entwickeln werden.
Wenn ich jetzt mal versuche, wieder ein Beispiel zu wählen. Jetzt bin ich beispielsweise Familienoberhaupt, 5 Kinder und für die verantwortlich und sage, ich habe jetzt eine tolle Idee, die der Menschheit gut tun würde. Die setze ich jetzt um. Ich kündige erstmal meinen Job. Ich kündige jetzt meinen Job und gehe jetzt all in und mache das und habe ein Monat Rücklagen. Ne? Also so würde ich mal ungefähr dieses Beispiel jetzt wählen wollen, ne? Dass wir sagen, okay, Plan B ist irgendwie gar nicht da, das ziehen wir jetzt durch, könnte aber eng werden. Da gibt es ja irgendwann den Moment, wo die Familie sagt, oh, finden wir jetzt nicht so prall, ne? Geld wird alle müssen den Gürtel enger schnallen, geht irgendwie nicht mehr. Das heißt, irgendwann wird es ja einen Aufschrei geben. Und der wird ja dann auch wahrscheinlich, ich meine, dass wir eine gewisse Unruhe spüren im Land. Das ist ja, merkt man, ne? Die Ränder werden gestärkt, die politischen Ränder, ne? Was ja immer ein Zeichen dafür ist, dass irgendwie Unruhe herrscht, Protestwähler hier und da, überall. Wann wird denn aus diesem Brodeln eine Sprengkraft, eine soziale?
Schwer zu sagen. Das ist ja diese Glaskugel, die berühmte. In der Zukunftsforschung spricht man von Kipppunkten. Und ich glaube, die Entwicklung in Deutschland wirtschaftlicher Natur und von der ganzen Armut, die jetzt viele Menschen auch trifft. Also ich bin ja viel auf Bahnhöfen unterwegs und sehe das immer, wie viele alte Menschen dort Flaschen sammeln und so weiter, wie viele Obdachlose dort liegen. Also es hat sich dramatisch verschärft. Ich denke, dass das jetzt nicht mehr so langsam und schleichend passiert, wie das bisher war, weil man eben die ganzen großen Probleme nicht angepackt hat in den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen. Also das ist jetzt nicht nur ein Versäumnis der jetzigen Regierung oder davor und davor, sondern man hat die ganzen Probleme in den letzten Jahrzehnten nicht angepackt. Ob das die Brücken sind, die saniert werden, ob das das Schulsystem ist, ob das eine Armee, die nicht einsatzbereit ist, und so weiter. Also es ist ja egal, wo man hinguckt, Rentensystem, Gesundheitssystem. Also alle sprechen davon, dass wir kurz vorm Kollaps stehen, jeweils in dem Feld. Ne, erneuerbare Energie, 22% und gigantische Ausgaben vor uns, noch nicht mal EU-Durchschnitt. Also ich denke, dass es jetzt eine Dynamik eben gibt, die sehr schnell gehen wird in diesem wirtschaftlichen Abschwung. Und dann wird es ja mit dem Geld knapp bei den Menschen. Also man merkt dann, dass weniger Geld kommt. Jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz und Algorithmen. Also die Vorhersagen will ich jetzt gar nicht besprechen hier. Also es wird einfach ganz, ganz vielen Arbeitsplätzen wird's an den Kragen gehen, Rechnerarbeitsplätzen. Und dann kriegt das so eine Eigendynamik. Ich glaube, so ein Kipppunkt, wenn wir mal bei unserem Thema bleiben, ist eher die sichere Stromversorgung. Ich denke, wenn dort das erste Mal wirklich Stromausfälle kommen wegen dieser Unsicherheit, die dort immer mehr Notfalleingriffe und all diese Sachen, diese Schwankungsbreiten, ne, und immer mehr Grundlastkraftwerke abschalten. Die Nachbarn wollen uns auch nicht mehr so gerne beliefern. Manche haben schon mit Lieferstopp gedroht und so weiter. Ich rede jetzt vom Strom. Ich glaube, so ein Kipppunkt wird kommen, wenn die ersten Stromausfälle sind. Und es gibt ja Studien auch von der Bundesregierung, was passiert in einer Großstadt wie Berlin oder Dresden oder Chemnitz, wenn eine Stunde der Strom ausfällt, ne, einen halben Tag, einen ganzen Tag, eine ganze Woche. Und das hat man in Amerika, gibt es da auch interessante Erfahrungen, wo vor 30 Jahren mal in einer großen Stadt ein Tag Stromausfall war, hatte man einen sehr starken gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dort haben sich alle geholfen, da haben Menschen den Verkehr geregelt, sind zu ihren Nachbarn. Also das ist alles sehr, sehr friedlich abgelaufen. Irgendwie 15 oder 20 Jahre später, auch großer Stromausfall in einer Stadt, da hat es 2-3 Tage keinen Strom gegeben, große Stadt in Amerika, da gab es Mord und Totschlag. Also das sind die marodierenden Banden durch, weil der Zusammenhalt eben weg ist. Und wenn man das jetzt wieder auf Deutschland überträgt und sich mal anschaut, auch wie tief gespalten unsere Gesellschaft ist. Sie haben es ja angesprochen, links gegen rechts und geimpft, ungeimpft. Und ne, also immer irgendwie alle so gegeneinander, mag ich mir gar nicht ausmalen, was in einer deutschen Großstadt passiert, wenn mal 1-2 Tage der Strom weg ist. Also ich würde mal sagen, die Studien gibt es ja. Also spätestens nach 1,5 bis 2 Tagen in so einer Großstadt Stromausfall, wo eben auch ja, die Toilette nicht mehr funktioniert, kein Wasser mehr fließt, der Sprit nicht mehr aus der Tanksäule hochkommt, ne? Kein Gas mehr aus dem Netz kommt und all die Sachen. Ich glaube, spätestens nach 2 Tagen gibt es richtig heftige Unruhen. Weil ja, ich kenne auch, habe viele Freunde in Berlin, ne, keine Vorratshaltung. Die gehen dann eher nachts um 12 noch zum Späti, also Spätkauf, 24 Stunden geöffneter Lebensmittelladen und holen sich ein Stück Butter. Also ein Stück Butter, nachts um 12. Ne, weil eben keinerlei Vorrat mehr gehalten wird und weil man sich daran gewöhnt hat, dass 24 Stunden alles verfügbar ist. Und vielleicht braucht es auch erstmal so einen Anstoß, dass mal so ein Stromausfall da ist, um zu sagen, jetzt müssen wir einfach handeln. Ne? Jetzt müssen wir in dem Bereich ganz konkret handeln, weil hier brennt jetzt die Luft. Also ich würde sagen, in den nächsten 2 Jahren kann es eng werden. Ich sehe da nicht mehr so einen schleichenden Niedergang in 10 Jahren, sondern das wird die nächsten 2 Jahre werden viele Dinge sich verschlechtern. Und dann kommt es natürlich auf die Politik an. Also wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden und Gelder in die richtigen Segmente reingelenkt werden, kann man das durchaus drehen und kann auch wieder für die Wirtschaft einen Nährboden schaffen, wo Wettbewerb entsteht, wo wieder gute Produkte entstehen, wo wir wieder weltführend sind im Export und so weiter. Also das wäre alles möglich. Aber im Moment sehe ich die politischen Entscheidungen eben nicht in diese Richtung laufen, sondern das ist immer so ein Abwarten und wieder mehr Schulden aufnehmen. Und da gibt es ja jeden Tag irgendwelche Angstthemen in der Zeitung, die wieder ablenken und eigentlich die echten Probleme gar nicht anpacken.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn hier jemand zuhört, dass die Person sagt, oh, der Professor Leugefeld, oh Gott, die Welt geht unter und keine Ahnung. Und vielleicht profitiert er sogar noch davon. Und ne, also es gibt ja gerne mal diese Weltuntergangsprofiteure auch, ne, die den herbeireden, um dann Bücher zu verkaufen oder was auch immer. Ne? Wo würden Sie sich denn oder wie würden Sie sich selber in dieser aktuellen Rolle mal definieren? Sind Sie derjenige, der den Finger in die Wunde legt? Sind Sie derjenige, der voranmarschieren will, auch was die Richtungsänderung angeht? Wie würden Sie sich da selber bezeichnen?
Naja, ich habe schon eine klare Vision, also Häuser mit erneuerbarer Energie zu versorgen und die alle miteinander zu vernetzen. Ne, das ist meine Vision. Und dafür braucht es eben Geschäftsmodelle, damit die Investoren genau damit Geld verdienen. Ne? Unsere Vision läuft sehr gut praktisch. Also ich bin immer einer, der Visionen sich ausdenkt, die auch realistisch umsetzbar sind. Ne? Das heißt, wir haben jetzt 1500 Wohneinheiten hochgradig energieautark geplant. Wir sind ja nicht die investieren. Wir verkaufen auch keine Infrarotheizung, um das den Zuhörern und unseren Kritikern nochmal klarzumachen. Wir verkaufen auch keine Photovoltaikanlagen oder so, sondern wir machen dynamische Gebäudesimulationen. Das ist also unsere Vision. Und wenn die in Deutschland nicht läuft, dann machen wir, also wir sind eh weltweit unterwegs. Ne? Wir können überall in der Welt solche Projekte planen, weil der Bedarf, der ist weltweit da. Und zwar jetzt gar nicht Richtung Häuser unbedingt CO2-frei zu machen. Das ist bei uns ein Nebeneffekt, der ist einfach inklusive. Also unsere Häuser gibt es gar nicht mit CO2. Die haben auch die soziale Komponente mit drin, ne, weil ja die Gesamtmiete niedriger ist, als wenn man eben die Energie von Fremden kauft. Und die Vision können wir weltweit umsetzen. Wir haben ganz, ganz viel Nachfrage im Moment. Wir haben so viel zu tun wie noch nie. Das hat aber weniger mit diesen Krisen zu tun, sondern einfach mit den klugen Geschäftsmodellen, die wir entwickelt haben. Ne? Dass wir sagen, Pauschalmiete mit Energieflat bringt einfach dem Immobilieninvestor 1% mehr Mietrendite. Und der Mieter hat eine insgesamt Kaltmiete, Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autotanken eine geringere Gesamtmiete. Ne? Also wir suchen immer, dass das im Gleichgewicht ist, dass die Mieter einen großen Vorteil haben, aber auch die Vermieter. Das heißt, wir haben uns da ideologisch gesäubert. Also ich bin nicht mehr der die Welt retten will, kann ich gar nicht. Und ich denke, der größte Hebel, und da sind wir uns, glaube ich, auch sehr ähnlich, sind einfach neue Geschäftsmodelle. Wir müssen das schaffen, dass wir das Geld dieser Welt in Geschäftsmodelle lenken, die mit Ökologie und Sozialem zu tun haben, aber trotzdem Gewinne abwerfen. Und wenn uns das gelingt, braucht man keine Ideologie, braucht man auch keine Förderprogramme und all diese Verbote und so weiter, Einschränkungen, das braucht man alles nicht mehr, weil dann das Geld sich den Weg bahnt. Die wollen Gewinne machen, die Menschen haben dann einen Nutzen, die Umwelt wird sauber. Und das ist eigentlich meine große Vision und die rolle ich so oder so aus. Ob jetzt hier in Deutschland oder woanders in der Welt. Natürlich würde ich es am liebsten hier in meiner Heimat weitermachen. Und wir haben also sehen absolut positiv in die Zukunft. Ne?
Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir natürlich immer über die Zukunft sprechen und keiner sie vorhersagen kann, auch gerade in so einer wilden Phase, so möchte ich es mal formulieren. Sie haben gerade eben schon angerissen, wir reden da auch gerne in Vorgesprächen drüber. Das Thema KI kommt ja auch noch dazu, was einfach so nebenbei nochmal alles auf links drehen kann. Das wundert mich auch so ein bisschen persönlich, dass ich da eine große Chance drin sehe, dass einfach eine viel, viel höhere Intelligenz, bessere Intelligenz Dinge finden kann in der Energieproblematik, als wir Menschen es jetzt vielleicht können, ne? Dass da nicht auch mehr versucht wird, auch Gelder reinzulenken und sagen, da könnte doch Deutschland mal wieder vorne mit dabei sein in diesem Segment. Das wundert mich ein bisschen. Deshalb bleibt es sehr, sehr spannend, was in naher Zukunft passiert. Herr Professor Leugefeld, Ihr Wort zum Abschluss, vielleicht mit dem Hinweis nochmal, eher Reset oder leichte Anpassung? Wie gehen wir jetzt voran die nächsten Jahre?
Also mit kleinen Anpassungen ist nichts zu machen. Aber ich sehe eben die Spielräume politisch nicht, weil sich alle eben diese ideologische Zwangsjacke angezogen haben. Also ich wäre für einen Reset und dann für eine Expertenregierung. Die Vorbilder gibt es ja, wo man wirklich Praktiker ranlässt, die sagen so, was steht uns an Geld zur Verfügung? Welche Ziele sind realistisch? Wo wollen wir hin? Wie können wir vor allen Dingen unserer Wirtschaft eben Randbedingungen schaffen, dass sie erfolgreich ist? Wenn die Wirtschaft gut floriert, haben wir viel Geld, um sie in Ökologie, in den Kampf gegen Klimawandel und in soziale Systeme zu stecken. Wenn wir keine florierende Wirtschaft haben, können wir uns das alles in Zukunft nicht mehr leisten. Und ich glaube, es geht nur über einen Reset.
Ich fasse also zusammen, um in meinen Beispielen zu bleiben. Vielleicht nebenberuflich erstmal das Ganze aufbauen und dann irgendwann, wenn man merkt, es funktioniert, dann kann man sagen, jetzt gehe ich den Schritt und dann kann man sich auch einen wunderbaren Urlaub mit Professor Timo Leugefeld leisten. Freue ich mich drauf und freue mich auf das nächste Thema mit Ihnen. Bis dahin sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein herzliches Glück auf aus Freiberg.